I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ihr hört Gedankensalat, der ultimative Podcast mit Edwin und Yilmaz. Viel Spaß beim Hören.
Leute, es ist soweit. Willkommen zur ersten Folge der vierten Staffel Gedankensalat. Alle, die neu sind, hallo, ich bin Erwa, eure Gastgeberin und herzlich willkommen in meiner Ecke des Internets. Bitte folgt mir auf Instagram und auf Spotify, lasst mir 5 Sterne da, wenn euch danach ist. Das hilft mir sehr. Und an alle, die zurück sind und mich vielleicht schon seit Tag 1 begleiten, willkommen zurück, Habibis. Ich küsse euer Herz, schön, dass ihr da seid. Und ich weiß, ihr wartet bestimmt alle auf Sumeyas Auftritt, und könnt es kaum abwarten zu hören, warum wir gar keine Kinder in diese Welt setzen wollen. Aber ich muss euch kurz noch aufhalten an dieser Stelle und ein bisschen erklären, was der Ablauf hier von Staffel 4 sein wird. Und zwar haben wir uns ein neues Format ausgedacht. Wie ihr wisst, ist der 15. heute, wo die Folge erscheint. Und es wird auch dabei bleiben, dass jeden Monat am 15. eine reguläre Gedankensalat-Folge online kommt. Also gesellschaftspolitische Themen, wir reden über Sex und Klimawandel und Identität und muslimische Community und was nicht alles, so wie gehabt. Aber zusätzlich wird am 1. jeden Monat, also auch im vierwöchigen Takt, eine Folge mit mir und meinem Verlobten Robin zusammen online kommen. Da reden wir zusammen, wie es ist, als Kartoffel und Türkin zusammen zu sein, welche Hürden, aber auch welche Freuden uns im Leben begegnen. Ihr habt euch Themen gewünscht wie Hochzeit und Kennenlernen und Family und was weiß ich. Also markiert es in euren Kalendern. 1. und 15. ist immer Gedankensalat-Tag. Und bevor es jetzt losgeht mit der Folge, möchte ich mich einmal bei meinen Steady-Mitgliedern bedanken. Steady ist eine Plattform, die es mir ermöglicht, Gedankensalat zu betreiben. Und zwar gibt es da verschiedene Abonnements. Für 2 Euro, 5 Euro, 10 und 20 Euro im Monat, glaube ich, könnt ihr mich unterstützen, damit ich diesen Podcast auch weiterführen kann. Denn am Ende des Tages ist das kostenlose Bildungsarbeit für euch. Und ich freue mich, wenn ihr reinhört. Und ich freue mich noch mehr, wenn ihr das euren Friends, eurer Family, euren Onkels, Tanten, Cousinen, Cousins und Nachbarn und Postboten schickt. Und ich freue mich auch, wenn ihr 2 Euro im Monat übrig habt und bei Steady ein kleines Abonnement abschließt, damit das hier kein Minusgeschäft für mich wird. Because Leute, Inflation und Energiekrise hit it hard. Let's be honest. Und ich muss Zugtickets buchen manchmal, um meine Gäste zu besuchen. Ich bringe ihnen natürlich auch kleine Geschenke mit als Dankeschön für ihre Zeit und die Mühe. Jetzt aber nichts fancy, ne? Ich zahle mir auch keinen Stundenlohn oder so aus. Let's get to the point. Ich möchte euch gar nicht länger aufhalten. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich bin so, so, so emotional, dass Staffel 4 endlich losgeht. Ich hatte monatelang ein schlechtes Gewissen. Aber es kommt noch ein Live-Update. Ich bin nach Düsseldorf gezogen, habe mein Studium beendet, fange an zu arbeiten, bla, 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 bla. Und weil ihr geupdatet bleiben wollt, whatever, folgt mir auf Instagram @gedankensalat.podcast. Da poste ich regelmäßig. Und ich freue mich, wenn ihr mir auch da Feedback, Kritik und Anregungen schickt für diese Folge, aber auch für jede andere Folge, Ideen, Wünsche, was auch immer. Let me know. Ich freue mich immer richtig, wenn ihr mir schreibt. Unnormal. Und genau, jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Folge. Jetzt noch ein kleiner Disclaimer. Beim Reinhören wundert ihr euch wahrscheinlich, denn die Aufnahme dieser Folge liegt schon etwas zurück. Sumeya und ich haben uns Anfang des Jahres, glaube ich, getroffen. Manche Sachen sind nicht mehr so aktuell, das meiste allerdings schon. Vieles, was gesagt wurde, gilt auch immer noch. Und noch viel wichtiger, heute am 15.09. wo Staffel 4 losgeht und diese Folge erschienen ist, finden in ganz Deutschland Demos statt, Klimademos von Fridays for Future. Also geht hin, falls ihr Lust habt, euer kleiner Reminder, alle, die vorhatten zu gehen. Dankeschön, dass ihr euch einsetzt für eine lebenswerte Welt, für uns und für die nächste Generation. Wir können uns obviously nicht auf die Politik verlassen und obviously nicht auf die Menschen, die Entscheidungsmacht haben in unserer Gesellschaft. Also ein kleiner Knicks für euch. Danke für euren Einsatz und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute mal ein ganz anderes Thema. Ich glaube, eins, was wir so noch nicht hatten. Mit einer super spannenden Gästin, die Expertin ist in diesem Bereich, wenn ich das mal so sagen darf. Hallo Sumay und herzlich willkommen im Gedankensalat-Podcast.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Ich will direkt wieder an dich übergeben eigentlich. Was ich zu dir sagen kann, ist, wir sind schon seit mehreren Jahren befreundet und irgendwie habe ich random eines Nachmittags erfahren, dass du Klimaaktivistin bist. Und ich war so, du auf Lützerath? In Lützerath, sorry. Also auf Lützerath-Demos und allem drum und dran. Okay, und dann sind so irgendwie zwei Welten für mich kollidiert. Und dann, eines anderen random Nachmittags, hat mich so die Idee erschlagen, warum lade ich Sumay ja nicht mal einfach ein? Es wäre doch die perfekte Partnerin und Gästin für eine neue Folge. Denn, genau, wie ihr schon raushören konntet, Sumay ja studiert nicht nur, sie ist nebenbei auch noch Vollzeitaktivistin. Und stell dich doch gerne selber vor.
Ja, mein Name ist Sumaya, Pronomen sie ihr, und ich studiere im Moment Linguistik in Düsseldorf. Und genau, ich bin jetzt seit einigen Jährchen Aktivistin. Es hat angefangen mit den Black Lives Matter Protesten und dann irgendwann bin ich so rüber migriert zu den Students oder den Fridays for Futures. Und genau, da bin ich jetzt Pressesprecherin und mein Hauptfokus bis vor kurzem und eigentlich immer noch, da trenne ich mich jetzt gerade so langsam von, ist Lützerath gewesen. Mhm. Genau.
Vielen Dank, dass du heute hier bist. Und für alle, die gerade zuhören, vielleicht kommt euch der Nachname von Sumaya, den ihr im Titel bestimmt lest oder gelesen habt, bekannt vor. Sumayas Dad war letztes Jahr schon bei mir als Gast. Ich klappe so die Familie ab und eins nach dem anderen. Und wir haben zusammen über den Genozid an den Bosniaken 1995 geredet und das Buch, das er dafür übersetzt hat. Also falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, hier kurze Werbeanzeige, unbedingt reinhören und das Buch lesen, könnt ihr euch auch bestellen. Aber jetzt zurück zum Thema. Du sagst, du hast angefangen mit dem Black Lives Matter Bewegung und dann kamst du rüber zum Klimawandel. Wie hast du den Anschluss gefunden überhaupt erstmal? Warum dann Klimawandel?
Das war so, also zuerst war ich halt in dieser Black Lives Matter Protestgruppe, einfach nur, weil Menschen sich Unterstützung gewünscht haben bei der Demo in Düsseldorf. Und da dachte ich mir, ja komm, why not? Und dann war ich auch eine Weile lang in der Gruppe drin. Das ist eine sehr liebe Gruppe gewesen. Und dann wurden wir von den Students for Future angefragt. Und die haben halt gesagt, hey, wir bräuchten ein bisschen mehr antirassistische Perspektiven bei uns in unserer Gruppe oder generell auch Unterstützung. Wollt ihr nicht uns ein bisschen helfen oder wollen wir nicht mal zusammen was auf die Beine stellen? Mhm. Und dann hat es bei mir angefangen mit den Klimacamps. Es gab so 3-4 Klimacamps in Düsseldorf. Da haben wir einfach von Freitag auf Samstag direkt an der Kö übernachtet.
Und an der Kö?
An der Kö übernachtet.
Auf dem Bürgersteig?
Da ist ja so ein, am Corneliusplatz, da ist ja so eine Wiese. Und da haben wir halt gepennt.
Geil.
Und halt abends und dann am Morgen danach auch noch Programm gehabt und alles. Und den Menschen, die halt da shoppen gegangen sind, sind mit denen ins Gespräch gekommen. Mhm. Und genau, das hat mir halt mega Spaß gemacht. Und irgendwann war ich dann halt auch mehr in der Klimabewegung drin. Mhm. Und irgendwann, ich glaube irgendwie so September 2021, gab es dann eine Großdemo in Berlin und da wurden PressesprecherInnen gesucht. Mhm. Und ich wurde vorgeschlagen, weil ein Freund dachte, ey, die kann gut reden und die ist vor allem auch Kenneck. So, wir brauchen auf jeden Fall mehr Kennecks, die das machen. Why not du? Und dann habe ich mich dafür auch sozusagen beworben, habe gesagt, ich kann das gerne machen, falls es niemand sonst macht, weil Berlin ist schon eine Ecke.
Ja.
Am Ende haben die zwar jemand anderes gefunden, aber die haben gesagt, ey, du kannst trotzdem in der Gruppe bleiben und Pressesprecherin sein. Und genau, seit circa Oktober 2021 bin ich Pressesprecherin und ja, tingle durch die Weltgeschichte.
Aber wirklich. Und dein letztes Projekt war jetzt Lützerath, was wahrscheinlich sehr viel Zeit oder die meiste Zeit ins Aktivismus beansprucht hat. Wir haben im Vorfeld schon ein bisschen geredet und Leute, ich bin schockiert, wie viel Menschen investieren und bereit sind zu opfern für die Umwelt, gegen den Klimawandel. Und ich wollte dich fragen, was treibt dich an persönlich, dich dafür einzusetzen?
Vor allem Verantwortung, gerade weil wir in Deutschland leben und weil, auch wenn ich von Rassismus betroffen bin, habe ich trotzdem mega das Privileg gegenüber anderen Menschen, die jetzt schon krass unter den Folgen des Klimawandels leiden. Also es ist nicht nur, dass ich sage, wir müssen für unsere zukünftigen Kinder auf die Straße gehen, für die natürlich auch, aber es leiden jetzt schon Menschen und das zu verkennen ist halt, also man muss diese postkoloniale oder halt antikoloniale Perspektive auch mit reinbringen. Und ich möchte halt am Ende meines Lebens mir selbst in die Augen gucken können, in den Spiegel gucken können und sagen können, ey, ich habe alles versucht. Ich weiß, vielleicht wird es nicht genug gewesen sein, vielleicht schon, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich was gemacht habe. Und gerade, dass ich halt so das Privileg habe, es auch zu tun, heißt ja schon voll viel. Also das heißt ja, dass ich es eigentlich tun muss. Und ich bin ja auch jetzt im Moment Studentin, das heißt, ich habe auch nochmal Privilegien, ich habe ein Studententicket, ich habe mega viel Zeit, das versuche ich jetzt gerade einfach auszunutzen.
Krasses Vorbild für mich persönlich auf jeden Fall, sehr bewundernswert. Aber vielleicht rudern wir nochmal ein oder drei Schritte zurück und für alle, die gar nichts mit dem Thema haben oder überhaupt nicht Bescheid wissen, was gerade hier abgeht, vielleicht kannst du uns einfach mal erklären, was ist der Klimawandel, so richtig basic gerade und warum müssen wir was dagegen tun? Und was meinst du, jetzt sind es drei Fragen in einem, aber was meinst du mit einer antikolonialen Perspektive auf die ganze Geschichte und wer ist am meisten davon betroffen, also jetzt bestimmte gesellschaftliche Gruppen zu benennen?
Also der Klimawandel ist ein Phänomen, das nicht nur menschengemacht ist. Eigentlich mag ich das Wort menschengemacht nicht wirklich, weil die Menschen haben schon super lange auf dieser Welt gelebt, ohne es irgendwie, also immer mit in Einklang mit der Natur. Es ist eher systemgemacht. Der Klimawandel
ist... Das habe ich noch gar nicht gehört. Ja, I like it.
Genau, es ist halt ein systemgemachtes Phänomen, das halt einfach durch den Kapitalismus sozusagen zum Vorschein gekommen ist. Seitdem die Industrialisierung fortschreitet, haben wir halt sogenannte... wir haben einfach bestimmte Gase in der Luft, die halt da reingeblasen werden, durch zum Beispiel Verbrennung von Braunkohle oder Erdgas. Und diese Gase... also die nennt man auch Treibhausgase, die erzeugen halt diesen Treibhausgaseffekt, dass halt die Luft in der Erde sich halt immer weiter aufwärmt und nicht wirklich abkühlt. Und das haben halt, da sind nicht alle Menschen, wie gesagt, gleich für verantwortlich, sondern es ist halt wirklich nur eine kleine Zahl an Menschen. Und diese Menschen sind halt diejenigen, die zum Beispiel die Fabriken, die Konzerne und alles im Griff haben oder die CEOs sind. Und die haben halt sozusagen das zu verantworten. Es sind auf keinen Fall die Menschen, die jetzt zum Beispiel im globalen Süden wohnen, also jetzt die benachteiligten und ausgebeuteten Länder. Es sind auch nicht irgendwie die alleinerziehende Mutter, die jetzt hier in Deutschland wohnt. Die ist auch nicht schuld am Klimawandel, sondern es sind wirklich systematische Entscheidungen, die seit Jahrhunderten abgehen. Eigentlich seit gar nicht mal so langem, aber seitdem es dieses System gibt, des Kapitalismus, seitdem geht es bergab. Und da die Menschen, die zum Beispiel jetzt im globalen Süden wohnen, die halt dort massiv ausgebeutet werden und die auch diejenigen sind, die das gerade am meisten sozusagen erleben, also ob man jetzt sich die Fluten in Pakistan anguckt oder wirklich ganz schlimme Unwetterkatastrophen in Südafrika, also das hat alles Grund, wieso das passiert. Und wie gesagt, diese Menschen sind nicht schuld und deswegen sollte man umso mehr sich darum kümmern, dass wir gegen den Klimawandel kämpfen, weil wir eigentlich uns ausruhen auf dem Wohlstand, den wir sozusagen von dem globalen Süden nach Deutschland oder in den globalen Norden geholt haben.
Sehr umfangreich. Ich konnte gut folgen. Danke für die Erklärung. Und du hast schon direkt ein Wort genannt, wo es bei mir klingelt und auch bei vielen Zuhörenden wahrscheinlich gerade. Es lief so sehr durch die Nachrichten und überall war es zu sehen. Hashtag Lützi bleibt getrendet auf allen Plattformen, glaube ich. Und du hast gesagt Braunkohle. Genau das ist, glaube ich, der Grund, warum Lützi ja abgerissen wurde jetzt schon tatsächlich. Und durch eure Proteste, Demos, die ganzen Aktivisten, die vor Ort waren und die Journalisten, die sich dafür eingesetzt haben, konnte das so lange herausgezögert werden. Das war, glaube ich, das Ziel. Sumeya hat sich intensiv damit beschäftigt, mit Betroffenen geredet, sich informiert mit Leuten, die vor Ort waren. Könntest du uns einen Einblick geben, wie läuft das alles ab? Also ich als außenstehende Person, ich war nicht in Lützi, leider sehe nur diese Randale und die Polizisten, die in den Schlamm versinken, verbarrikadierte Häuser und einfach nur Chaos, wildes Chaos. Wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft sowas ab? Was ist die Planung, die Struktur dahinter? Lützi ist ja nicht so ein Dorf, wie man es kennt. Genau, und kannst du uns vielleicht einen Einblick geben?
Genau, also Lützerath ist ein Dorf, das ist, liegt direkt am Tagebaurand, also vom Tagebau Garzweiler 2. Das ist in der Nähe von Erkelenz, also zwischen Mönchengladbach, Erkelenz, in der Nähe von Düsseldorf. Und das gibt es jetzt schon seit einiger Zeit, aber seit ein paar Jahren ist es offiziell gar nicht mehr richtig, also viel bewohnt. Es war nie ein sehr krass bewohntes Dorf. Ich glaube, ich habe damals recherchiert und für eine Hausarbeit sogar. Und ich glaube, in den 1970er waren die meisten Menschen dort und das waren satte 100 Leute. Also es war wirklich, es ist immer
Metropole.
Es war ein kleines Dorf schon immer. Und der Tagebau, der sollte schon immer, es war schon immer geplant, dass er ausgeweitet werden soll. Und schon seit den 80ern steht fest, dass Lützerath irgendwann weichen muss. Und seitdem fing halt ein sehr langsamer Prozess des Umsiedelns an. Also, dass Menschen, die damals in Lützerath gelebt haben, das hat, ist auch schon mit anderen Dörfern passiert, zum Beispiel Immerath. Immerath existiert nicht mehr, es gibt jetzt Neu-Immerath. Aber die ganzen Menschen, die dort gelebt haben, die wurden sozusagen, also die Häuser wurden aufgekauft, denen wurden Entschädigungen gegeben und jetzt sind die woanders. Dasselbe ist auch mit Lützerath passiert. Bis zum Schluss ist ein Mensch dort geblieben, der, ich meine, im September jetzt ausgezogen ist. Und zwar der Bauer Eckhard Neukamp. Andersrum, Eckhard Heukamp. So.
Und, der letzte Lützerather.
Ne? Sozusagen, ja. Genau. Der hat dort seinen Hof gehabt. Und seit circa 2,5 Jahren sind dort Aktivisten, die das Dorf besetzen. Am Anfang war es nur die Wiese, es gab da so eine kleine Wiese, die die besetzt haben und vielleicht ein, zwei Baumhäuser. Es waren auch super wenige Menschen dort und seitdem wächst es halt. Und jetzt zuletzt waren da halt wirklich mehrere hundert Menschen, die das Dorf verteidigt haben. Das Dorf hat bis dahin die ganze Zeit selbstverwaltet funktioniert. Also es gab immer, es gab Dorfpläne, es gab, okay, wer macht jetzt die Küchenarbeit, wer putzt, wer macht die Toiletten, alles Mögliche. Das war alles von den Aktivisten selber organisiert. Vor einem Jahr wurden angefangen, die Häuser, die da auch waren, zu besetzen, weil die halt einfach leer standen und dann wurden die sich einfach genommen. Genau, und das lief eigentlich relativ gut. Und jetzt im Januar, also es war schon ein bisschen länger klar, aber jetzt im Januar war das dann klar, okay, jetzt wird Lützerath geräumt, da RWE jetzt einfach diesen Platz braucht.
So eine richtig heiße Phase hat da begonnen. Wir haben uns, glaube ich, Anfang Januar gesehen und es war so die ganze Zeit in den Nachrichten, bald ist D-Day irgendwie und der Abriss naht und alles mögliche. Alle waren so auf Alarmstufe rot.
Genau, also es war auch die ganze Zeit, okay, wann geht's jetzt los? Geht's jetzt wirklich? Also wir hatten die ganze Zeit das Datum der 14. Januar. Geht's wirklich am 14. los? Keine Ahnung, geht's nicht vielleicht früher los? Vielleicht auch später? Keine Ahnung. Und genau, dann am 8. Januar war dann der Dorfspaziergang. Es gibt immer jeden Sonntag so einen kleinen Dorfspaziergang. Der ist wirklich mega, mega süß. Und der geht dann immer durch die Dörfer und der war sehr gut besucht und genau, ab da ging es sozusagen bergab. Also der 8. war ein Sonntag und der Mittwoch darauf, also ich glaube, das war der 12., da wurde bereits angefangen zu räumen und, sogar der 11.
11.
Genau,
11. Sein, ne? Ja.
Da wurde angefangen zu räumen und das ging dann auch ratzfatz. Also,
wie kann man sich das vorstellen? Die Polizei kommt und nimmt mit oder packt
die,
aus?
Die Polizei war schon länger da, die war schon mindestens eine Woche vorher da. Die war, also es war die ganze Zeit am Rand des Dorfes, die haben da gestanden, die haben da ihr Polizeidörfchen aufgebaut, die hatten da Zelte und Container und sonst was. Also die waren
richtig fett voll aufgefahren.
Genau. Die waren schon die ganze Zeit dort. Also diese Einschüchterung hat schon eine Woche vorher stattgefunden. Und ab dem Dienstag, meine ich, war es komplett illegal, sich dort vor Ort aufzuhalten. Man durfte nicht mehr rein und raus. Also offiziell hat die Polizei öfter mal gesagt, ja, wer jetzt noch rausgeht, der wird nicht identifiziert behandelt. So, der wird einfach laufen lassen. Keine Ahnung, ob das jemand gemacht hat. Und wir wissen auch nicht, ob die Polizei halt ihr Wort gehalten hätte. Aber ja, das hat die halt gesagt. Und ab Mittwoch wurden die ersten Strukturen, also Baumhäuser und Häuser und sowas, angefangen zu räumen. Also die Polizei stellt sich dann, das läuft so ab, die Polizei stellt sich mit einem keine Ahnung, Lautsprecherwagen oder so vors Haus oder vor die Struktur, gibt dann mehrmals durch, das passiert auch in anderen Räumungen so, oder irgendwie, wenn man in der Blockade sitzt oder sowas, dann sagt die, dann fordert die Polizei einen mehrmals auf zu gehen. Mhm. Da hat man immer die Möglichkeit, dann auch einfach aufzustehen und zu gehen.
Mhm. Meistens, ungestraft davon zu kommen.
Meistens wird man dann trotzdem also identifiziert, aber genau, es wird halt ohne, also es passiert halt ohne Gewalt, in Anführungszeichen.
Okay. Also doch mit Gewalt.
Also es ist halt so, Kontakt mit Polizei ist meiner Meinung nach immer Gewalt, deswegen.
Ja, ja, ja. Also genau. Immer meiden am besten.
Immer meiden am besten. genau, aber es ging dann, also die stehen dann da, die warten manchmal eine halbe Stunde, manchmal eine Stunde, irgendwie so in dem Rahmen ungefähr, die sagen das auch mehrmals. Und wenn man jetzt zum Beispiel auf einem Baumhaus ist oder so, dann kommen halt die Klettercops. Also es müssen halt extra Cops dafür, also normale Polizisten dürfen da nicht hoch. Mhm. Ab 2,50 Meter sind das entweder die Klettercops oder ich meine
heißt
das
die BFE. Offiziell so?
Nein. Mir fällt nämlich der offizielle Name gerade
so auf der Webseite der Polizei und die sind so, wir bilden aus, jetzt neu, Klettercops.
Ich meine, die nennen sich Höhenpolizisten, aber ich habe keine Höhenpolizei, irgendwie sowas, keine Ahnung. Oder das BFE,
okay.
Die dürfen auch hoch. Und
BFE ist Bundes...
Nein, keine Ahnung, was ist, weiß ich auch nicht.
Okay.
Aber,
alles klar, die kommen dann.
Genau, die kommen dann. Und es waren schon von Anfang an so Kletterpolizisten vor Ort.
Mhm.
Und entweder holen die dich da so daraus, also mit irgendwelchen Hebebühnen, oder die klettern da selber hoch.
Mhm.
Oder wenn es halt zum Beispiel in einem Haus ist, dann fangen die an, die Scheiben und Türen einzuschlagen, da reinzusteigen, die Leute rauszuholen und so weiter. Dann wird man, also so eine Räumung läuft halt so ab, man wird halt rausgeholt und dann wird man identifiziert, also die versuchen einen zu identifizieren. Bei Klimaaktivisten ist das ganz oft so, dass die sich zum Beispiel die Finger verkleben mit Sekundenkleber und mit Glitzer.
Nein.
Damit genau die Fingerabdrücke nicht gelesen werden können. Und der Glitzer, wenn halt super viel feiner Glitzer in diese Geräte reinkommt, gehen die Geräte kaputt. Das heißt, die meisten von diesen Menschen wurden, also es gab auch Zahlen danach, es wurden super wenige Menschen in diese Gefangenen-Sammelstelle getan, weil es gab halt einfach keine Chance, so viele Leute irgendwie zu identifizieren, und die wollten die auch eigentlich einfach nur aus dem Außendorf raus haben. Und die haben halt die ganze Zeit durchgeräumt. Mhm. Die hatten auch nicht wirklich Bock auf Stress. Die wollten das jetzt einfach mal durchhaben, damit nicht irgendwie, die machen eine Woche Pause und dann sitzen schon wieder 100 Leute auf den Bäumen. Genau, also einmal durch und dann war es auch durch.
Aha. Okay, ich verstehe. Das heißt, wie bereiten sich denn die Aktivisten vor Ort auf so eine Räumung vor? Das hört sich für mich nach viel Planung an, Sicherheitsvorkehrungen, Struktur, man muss organisiert sein, abgesprochen sein. Wie kann man sich das vorstellen?
In Lützerath gab es schon immer so einen Action Point, also was heißt schon immer, aber gab es einen Action Point, das war so ein...
Damit ist nicht der Laden gemeint, wo es Ramschken...
genau, das war so ein kleines Häuschen, und da, die haben sich halt für so Action, in Anführungszeichen, so gekümmert. Die haben gesagt, okay, wir sind für die Nachtwachen verantwortlich, bei uns können wir unsere Nachtwachen so organisieren, wir organisieren auch irgendwie Aktionstrainings und alles, damit wir halt auch legal und also so legal Workshops haben und alle wissen, okay, wie verhalte ich mich, wenn ich in Kontakt mit der Polizei komme. Aktionstrainings sind auch generell, das ist nicht nur so ein Lützerath-Ding, das machen sehr viele linke Gruppen und vor allem Klimagruppen, einfach um zu wissen, okay, wie verhalte ich mich, was soll ich dabei haben, was soll ich am besten nicht dabei haben, wie läuft sowas ab, wie kann ich mich irgendwie schützen vor irgendwie Identifizierung. Genau, und dieser Action Point, der organisiert das alles so ein bisschen. Der ist auch so ein bisschen so eine Zentralsammelstelle, wenn man zum Beispiel Funken hat, da funken dann sozusagen alle hin, oder, ne? Und so, das lief schon länger, also das lief schon seit Anfang an des Dorfes sozusagen. Wenn man weiß, okay, jetzt bald ist Räumung, wird dann halt wirklich aktiv, also wurde aktiv verbarrikadiert, es wurden die ganzen Häuser verbarrikadiert, Einfahrten wurden irgendwie ausgehoben auch, dass man da nicht mit einem Wagen reinkommen kann. Pflaster wurde aufgerissen. Also es wird ganz viel gearbeitet und ganz viel rumgeschoben. Es wird auch geguckt, okay, wo möchte ich mich jetzt in der Räumung aufhalten, wenn ich weiß, okay, jetzt gleich werde ich geräumt, wo will ich dann sein? Mhm. Möchte ich in einem Haus sein? Möchte ich auf einem Baumhaus sein? Was brauche ich, wenn ich auf einem Baumhaus bin? Was brauche ich, wenn ich in einem Haus bin? Habe ich eine Bezugsgruppe, also die Gruppe, die sozusagen auf mich aufpasst und ich auf sie.
Was richtig wichtig ist, ne, habe ich gerade gelernt. Du kannst ja mal vielleicht von diesem einen Vorfall, den du mitgekriegt hast, mit dem Pfefferspray
genau,
erzählen.
Genau, also es gibt hier bei der Demo am Samstag, also es gab nach der Räumung noch eine Demo, eine ganz normale Fridays for Future angemeldete Demo. Und da hat auch die Polizei gepfeffert. Und wir, also ich und ein paar Freunde, haben einen Menschen gefunden, der gepfeffert wurde, also direkt ins Gesicht, und er hatte seine Bezugsgruppe verloren und
wahrscheinlich durch diesen
Trubel, ne? Genau. Und der hatte halt, also man hat gesehen, sein komplettes Gesicht war so rot, ihm lief die Nase ohne Ende, er hatte sehr tränige Augen, er hatte Schmerzen ohne Ende, er hat auch gesagt, Leute, bitte helft mir, ich wurde gepfeffert, er hatte wirklich, er kannte niemanden, wir mussten ihm wirklich die Hände festhalten, damit er sich nicht selbst ins Gesicht packte, während wir ihm die Augen ausgespült haben, also das ist eine sehr traumatische Erfahrung für so einen Menschen, und für sowas ist halt die Bezugsgruppe da, und dass man auch zum Beispiel, wenn man sagt, hey, ich habe mega Angst, wenn Pferde im Spiel sind oder wenn irgendwie Hunde kommen oder wenn irgendwie gepfeffert wird oder ich habe schon
Trigger
mal,
sich gegen
genau, dass man erzählt. Sich die Trigger erzählt, dass man auch weiß, okay, worauf achte ich oder machen mir ganz laute Knalle Angst, was mache ich dann in dem Moment oder was brauche ich in dem Moment, und wenn eine Bezugsgruppe das weiß, dann kann man so Panikattacken oder sowas vorbeugen, und selbst wenn du eine hast, gibt es jemand, der sich um dich kümmert in so einer Situation.
Und dich
also
auffängt.
Genau, in so einer Räumungssituation ist das halt auch super wichtig, dass die Leute das wissen, die direkt um dich herum sind. Und das macht das alles einfach einfacher.
Wahnsinn. Also das heißt aber, ihr wart zum Beispiel ausgestattet mit Spül... Wie heißt das schon? Nicht
Spülmittel.
Spülmittel.
Also es war Salzlösung, genau. Ja. Kochsalzlösung. Das hat man, also wenn man weiß, so, ja, ich gehe jetzt auf eine Demo und möchte vorbereitet sein, dann ist eigentlich Augenspüllösung nicht verkehrt.
Basic Equipment,
genau,
so.
Genau, sowas.
Was sollte man noch so dabei haben oder was darf man auf gar keinen Fall dabei haben?
Was mega schlecht wäre sowas wie, also meistens interessiert die Polizei das nicht wirklich, aber so Glasflaschen, Metallflaschen, das kann einem als Bewaffnung ausgelegt werden. Sowas wie Sonnenbrillen oder irgendwie Vermummungen, das kann einem auch, das kann man mitnehmen, aber wie gesagt, das kann einem auch als irgendwie Straftat vorgelegt werden, weil man muss erkennbar sein in einer Demonstration. Sowas wie Waffen, Messer, sowas gar nicht, weil das kann einem auch super schnell angehangen werden. Das ist mega schlecht. Was gut ist, ist zum Beispiel sowas wie eine Regenjacke, dass man weiß, okay, egal bei welchem Wetter, ich bin ausgestattet, Augenspüllösung, was zu essen, was zu trinken. Ja, vielleicht, wenn man weiß, okay, das wird jetzt eine super lange Demo, dann vielleicht auch irgendwie Beschäftigung, dass man irgendwie miteinander irgendwie, keine Ahnung, Lieder singt oder sowas. Also das unterschätzen Leute, das liftet den Spirit so hart, wenn man so zusammen irgendwas singt, also irgendwelche Wanderlieder.
Geil.
Also es macht sehr viel Spaß, ja.
Ich verstehe.
Genau, also auf jeden Fall auch nicht Sachen, wenn man zum Beispiel in Aktion geht, dann auch keine Sachen wie zum Beispiel ein Perso, ein Handy. Aktionshandy geht natürlich, aber da
ein Aktionshandy ist...
Das ist so ein Handy, das du extra nur für Aktion hast. Da hast du eine SIM-Karte drin, die nicht auf deinen Namen gespeichert ist, also gemeldet ist, sondern die hast du irgendwo her.
Ich verstehe.
Und es ist am meisten, also am besten so ein Tastenhandy. Natürlich, Handy in Aktion ist immer so eine, ist trotzdem immer so ein bisschen, also man kann halt auch abgehört werden, so, aber wenn man halt ein Handy braucht, dann hat man halt so ein Aktionshandy. Genau, das dabei haben ist auch gut.
Wild. Okay, wir haben jetzt drüber gesprochen, warum wird Lützerath, warum war das so ein großes Thema, Braunkohle, Klimawandel, dies, das. Was ist jetzt der Stand? Lützerath wurde jetzt platt gemacht, der RWE darf jetzt die Braunkohle abbauen. Was heißt das für uns als Gesellschaft oder für euch auch als Aktivisti? Würdet ihr es als Scheitern ansehen oder habt ihr eure Ziele erreicht? Was waren,
Also am Anfang war das Ziel noch, Lützerath zu verteidigen. Ich glaube, seit ein paar Monaten war klar, dass Lützerath nicht wirklich zu verteidigen ist. Aber trotzdem haben wir es natürlich nach außen hin so projiziert. Einfach um diesen Kampfgeist weiterzuführen. Ich würde trotzdem sagen, dass es kein Scheitern gewesen ist, wie das jetzt gelaufen ist. Weil wir haben einfach so eine unglaubliche mediale Aufmerksamkeit erreicht. Also jeder hat es irgendwie, selbst durch die Memes, egal was. Es ist überall angekommen. CNN und BBC haben darüber berichtet.
Es waren internationale Nachrichten, so die in Lützerath vor Ort waren. Greta Thunberg war da,
genau.
Da gab es ja dieses große Konzert mit Anmai Kantereit.
Genau.
alles Mögliche, das stimmt.
Ja, also ich würde sagen, es ist schon gut so. Mhm. Also klar, es ist natürlich echt scheiße, dass es abgebaut wird. Mhm. Und unser Ziel war ja noch eigentlich, also vor ein paar Monaten hieß es noch, dass Lützerath bleiben muss, damit die 1,5-Grad-Grenze erhalten mhm. bleibt. Also mhm. diese Kohle unter Lützerath, mhm. wenn man die verballert, ist es nicht möglich, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken.
Pariser Abkommen.
Genau, so also dieses 1,5 Grad kommt vom Pariser Klimaabkommen. Mhm. Das wurde 2015 von mehreren sehr mächtigen Ländern unterschrieben, auch Deutschland. Mhm. Und wir würden uns sozusagen dazu verpflichten, unseren Beitrag zu leisten, mhm. um 1,5 Grad einzuhalten. Mhm. Das ist nicht möglich, wenn wir Lützerath abbaggern. Mhm. Jetzt ist das nun immer leider
gut,
so.
Gut, die Politik ist erneut gescheitert.
Genau, also das ist echt schade und echt scheiße, aber so ist das jetzt. Wir müssen einfach gucken, was wir da, danach machen. Und hier ist auch nochmal wieder dieses Thema, wir haben jetzt schon eine Erderwärmung und es ist jetzt schon scheiße für die Menschen im globalen Süden. 1,5 Grad ist eigentlich auch schon zu viel.
Ja.
Und selbst das können wir nicht einhalten, wenn wir jetzt diesen Quatsch machen. 1,5 Grad ist auch eigentlich, also dieses Narrativ ist ein bisschen veraltet. Mhm. Eigentlich ist es auch faktisch nicht mehr einhaltbar.
Mhm.
Selbst wenn Lützerath bleiben würde, weil der Trend einfach nach oben geht und sich überall auf der Welt sonst nichts ändert.
Mhm.
So.
Mhm.
Aber ansonsten, genau, also ich würde sagen, als Deutschland und als Regierung wurde massiv, also da fand ein massives Scheitern statt.
Mhm.
Einfach, dass wir unsere Versprechen nicht einhalten und dass wir auch unsere Verantwortung gegenüber dem globalen Süden nicht gerecht werden.
Mhm.
Als Klimabewegung würde ich sagen, wir haben alles getan, was wir tun konnten und haben einfach mega krasse Bilder erzeugt.
Mhm.
Nicht nur wortwörtliche Bilder, sondern auch einfach Bilder in den Köpfen der Menschen. Ich sehe auch immer mehr Zustimmung von den Menschen, die sagen, ja, das, was in Lützerath passiert ist, das ist richtig krass, das ist gut so, jetzt endlich mal, wehrt sich mal jemand gegen diesen Braunkohleriesen. Ich habe auch von mehreren Menschen, die damals da gewohnt haben, also im Umkreis da, gehört, dass sie halt mega froh sind, dass hier dieser Kampf weitergeführt wird. Und es hat mir auch einfach das Herz gebrochen, so wenn ich von irgendwelchen so 50, 60-Jährigen gehört habe, ja, damals, ich erinnere mich noch, Meine Klassenkameradin in der Grundschule hat gesagt, ich ziehe hier niemals weg. Also meine Mama will, dass wir hier wegziehen, aber meine Oma will auf gar keinen Fall wegziehen. Ja, also es ist echt, also da gehen wirklich Existenzen oder Familien auch ein bisschen dran kaputt, weil das ist so ein Trauma, dein Zuhause gibt es einfach nicht mehr. Also nicht nur, dass du es nicht mehr besuchen kannst, es ist einfach weg, es ist faktisch nicht mehr da. Und was das mit den Menschen macht, das kann ich mir auch echt nicht vorstellen. Also es ist wirklich, wirklich krass.
Ich denke, ihr habt mit eurem Aktivismus einen sehr großen Beitrag dazu geleistet, aufzuklären, auch diesen problematischen Umgang mit dem Klima, einfach, dass die Politik sich aufkaufen lässt, ihr habt den Finger drauf gehalten und richtig Salz in die Wunde gekippt. Das war bitter nötig. Und jetzt würde ich gerne so zum Abschluss einen Blick in die Zukunft mit dir werfen für alle, die die Süddeutsche Zeitung lesen. Vielleicht ist Sumeya euch daher schon ein Gesicht oder ein Begriff oder ein Name. Sie durfte nämlich mit ihrer like wholesome family ein ganzes fucking Interview geben zu Lützerath. Und ihr seid da an den Werktagebau gefahren, ist das richtig gesagt?
Tagebau.
Ja, Tagebau, genau. Und ich war so impressed davon, ihr seid drei Generationen, also wir hatten mit Opa und Mama unterwegs. Willst du uns einen kleinen Einblick geben, worum es ging?
Ja, es ging halt ums Kinderkriegen und ob ich Kinder kriegen möchte, weil das Klima scheiße.
Ja.
Und meine Antwort ist halt nein, ich möchte keine Kinder, unter anderem auch wegen dem Klima, aber halt, ja, das Klima spielt da eine sehr große Rolle und was das halt auch mit mir und mit meiner Familie macht. Und genau, meine Mutter war halt am Anfang der Meinung so, die spinnt mal wieder, hat irgendwelche Ideen, aber mittlerweile ist meine Mutter so ein bisschen auf meiner Seite und denkt sich auch, sie könnte sich nicht vorstellen, noch irgendwie Enkelkinder zu haben, während sie weiß, dass die Welt so scheiße ist. Genau, und dann das Interview habe ich mit meiner Mutter und mit der Journalistin geführt und dann zu dritt und meinem Opa sind wir dann nochmal nach Lützerath gefahren und haben es meinem Opa gezeigt.
Und dein Opa ist ja eine ganz andere Welt.
Der ist ganz
anders. Ist ja ein ganz, ganz anderes Ende von diesem Klimaaktivismus und war so anti schon fast, kann man sagen.
Ja.
Ne? der war so, lass mich in Ruhe, ich will einfach nur meinen Fernseher gucken und so. Genau. Und dann hast du aber auch bei ihm ein Umdenken bewirken können tatsächlich.
Ja, also ich glaube, er ist sehr, also ich glaube, das ist mit sehr vielen Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, um Arbeit zu suchen, die haben sich, also meiner Meinung nach haben die ein bisschen Angst, die sich gegen Deutschland, gegen die Regierung irgendwie so aufzulehnen, weil es halt einfach, ja, es könnte sein, dass man irgendwie wieder zurück nach Hause geschickt wird oder dass man keine Arbeit findet oder sowas. Man muss halt dankbar sein für das Land, wo man herkommt. Und das ist halt auch, es ist mir aufgefallen bei türkischen Menschen, die halt so als Gastarbeiterfamilie hergekommen sind, dass die halt auch ganz oft sagen, nee, bloß keinen Stress machen. Und das habe ich auch bei ihm so ein bisschen rausgehört. Also dieses... nee, so mach mal nicht, so mach keinen Stress, mach dein Ding, du sollst es mal besser haben als ich. Mach dein, also, ne, immer mit der Ruhe, uns geht's doch gut. Ja, und er hat, glaube ich, also, es kann ich ihm auch überhaupt nicht übel nehmen. Also so dieses Denken von, ich habe gerade überhaupt keine Zeit, um mich mit sowas wie dem Klimawandel zu beschäftigen, das ist halt auch voll valider. Also wieso, es gab diesen Spruch, wie ging er nochmal, irgendwie... Das Ende der Welt ist so ein Problem für andere Menschen. Für mich ist das Problem das Ende des Monats. Also so, weißt du?
Ja, es gibt viel existenziellere Ängste und Probleme,
Sorgen. Und das müssen wir halt auch als Klimabewegung mit einbeziehen, dass es halt einfach Menschen gibt, die erstens nicht die Kapazitäten haben, sich um sowas zu kümmern und zweitens, dass wir halt auch nicht so mit konsumkritischen Ansätzen ankommen und sagen irgendwie, ja, wenn alle vegan leben, dann ist das gelöst. So klar, Veganismus ist super, aber damit ist der Klimawandel nicht
so
gelöst.
So einfach ist das nicht.
Leider nicht, ja, nein.
Ja. Genau. Das ist dann so ein Klimashaming, ne, ist das Stichwort, glaube ich. Also, dass man das so auf individuelle Personen dann bezieht und so von wegen, ey, wenn die Steak jetzt ist, dann geht die Welt komplett unter.
Genau.
So, nee, ist es nicht.
Ist
also
ein bisschen
komplexer das Ganze.
Ja.
Ich finde es einfach richtig, richtig cool mit anzusehen, wie du dich so über die Jahre entwickelt hast, die Arbeit, die du geleistet hast und auch weiterhin leistest. Du bist ja noch Sprecherin beim FFF. Das heißt, wir werden auch in Zukunft bestimmt noch viel mehr von dir hören.
Ja.
Bin ich mir ganz sicher. Ich werde euch Tameas Instagram auf jeden Fall verlinken in den Shownotes. Ihr könnt auch bei Instagram vorbeigucken. Da haben wir jetzt sehr cute Fotos gerade geschossen. Und genau, möchtest du noch etwas sagen, was dir auf dem Herzen liegt gerade, an die Zuhörenden gerade, die vielleicht ein bisschen pessimistisch gestimmt sind, nachdem Lützerath platt gemacht wurde jetzt gerade? So geht es mir zumindest.
Also ich muss sagen, auch wenn Lützerath wirklich krass war als Ort, weil du hast halt direkt daneben diesen krassen Tagebau, trotzdem war es so ein wundervoller Ort, weil es war selbstorganisiert, es war schön, es waren Menschen, die offen waren und die einen akzeptiert haben, wie man ist. Und das hört nicht mit Lützerath auf. Also es gibt lauter Gruppen, die so eingestellt sind, die wirklich daran arbeiten, dass sie ein offenes Ohr für alle haben. Und genau, mein Appell ist einfach, Leute, wenn ihr irgendwie Bock habt, was zu machen, organisiert euch. Die ganzen FFF-Gruppen, die leben wieder super auf und also waren immer da, aber... gönnt euch auf jeden Fall. Es gibt immer was zu tun. Und selbst wenn ihr denkt, ey, ich weiß gerade nicht, ob das, was ich gerade mache, überhaupt einen Sinn hat, trotzdem ist es einfach schön, mit Menschen umgeben zu sein, die ähnlich wie einer denken. Und kann ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen.
Dankeschön, Tamea, für das tolle Gespräch und deine Arbeit. Danke an alle, die zugehört haben. Und ja, falls ihr Bock habt, euch für den Klimawandel... Oder sagt man dann gegen den Klimawandel?
Gegen den Klimawandel.
Ja, du weißt schon, gegen den Klimawandel einzusetzen. Jetzt habt ihr die Know-hows und Basics.
Genau.
Und genau, ihr könnt euch ja informieren. Ich werde ein paar nützliche Infos in die Shownotes tun auf jeden Fall. Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Salam und bis dahin.
Produktion, Idee, Konzept, Redaktion, Schnitt und Cover-Illustration von Elvan Nurilmaz. Intro von Dönerboy.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.